Ja, hallo Jörg.
Grüß dich, Dietmar. Lange nicht gesehen, Mensch. Der Faschingsstrudel hat uns erfasst.
Nein. Und wir belügen wieder unsere Zuhörer, weil wir reden schon seit einer Stunde.
Ja, über verschiedene Dinge.
Ja, und haben uns schon warm gesprochen und wollen euch jetzt endlich mal mitnehmen mit in unsere Gedankenwelt und was uns so beschäftigt an diesem, ich verrate es gleich, zweiten Geburtstag.
Jawohl.
Ja, danke dafür, ihr da draußen, dass ihr uns so fleißig hört. Und wir sind in Episode 44.
In der Tat.
Und sei ehrlich, als wir Episode 1 im Magazin deiner Familie aufgenommen haben.
Also im Lager.
Im Lager
der Firma, ja.
Da haben wir alle nicht dran gedacht, dass wir zwei Jahre später bei Episode 44 sind.
Absolut. Das war ja wirklich blutige Anfänger, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Dietmar nicht. Na, der kam natürlich schon hier mit Hardware.
Der hatte zwei Mikrofone dabei.
Ja, immerhin. Trotzdem. Immerhin. Da war ich ziemlich eingeschüchtert, in Anführungszeichen. Ja, am 4.3.2024 haben wir unsere erste Folge frei von Grobstrick gebracht. Und ja, wir nehmen eigentlich genau zwei Jahre später jetzt unsere Folge 44 auf. Und es erfüllt mich auch gewissermaßen mit Stolz und macht mich wirklich, ja, stimmt mich einfach positiv, dass wir das so durchgezogen haben. Wir hatten, Dietmar, in der Zwischenzeit ja auch viele, viele Firmen am Start. Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen und auch natürlich wunderbare Gäste. 21 Stück an der Zahl, die wir in der letzten Zeit begrüßen durften, im Weinkorb, bei Hausbesuchen etc. Aber auch unsere Connection, Dietmar, das möchte ich auch heute sagen, zum zweiten Geburtstag ist natürlich schon auch eine ganz andere mittlerweile, ganz anders gefestigt, man kennt sich anders. Man hat sich dadurch auch kennengelernt und ist einfach eine ganz tolle Sache, ganz tolles Duo, finde ich, macht mir einfach riesen Spaß nach wie vor, die Themen zu beackern, auch wenn man sich manchmal wiederholt mit seinen Mantras, wird heute auch passieren, ich warne euch schon mal vor.
Spoilert schon mal.
Schon mal hier, wie heißt es, Triggerwarnung.
Ja.
Das ist doch auch klar, aber es macht einfach Freude mit Kollegen in Berlin, nimm Stefan, die Postproduktion, die Qualität ist einfach super, macht Freude und deswegen auch danke an unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle, dass ihr da treu zuhorcht, in wachsender Zahl zuhorcht, was wir da zu sagen haben oder andere Leute eben mitbringen für Themen.
Ja, und das ist ja auch schöner Übergang. Vielen Dank dafür. Auch daran haben wir lange geschrieben, dass wir diesen Übergang genauso hinkriegen.
Eine Stunde.
Exakt. Wir waren so ein bisschen der Wärmepumpen-Podcast, einfach weil wir ein bisschen gästelastig waren am Anfang. Aber mittlerweile, denke ich, war für jeden was dabei, über die Pelletheizung und andere Bereiche, Lüftung. Und jetzt als letzten Gast hatten wir dann einen Energieberater. Das war dann auch mal spannend, ihm zuzuhören, ne? Dem lieben Andreas Jenniger aus der,
jawohl,
aus der Episode 43. An was erinnerst du dich noch so?
Dass er eben kein klassischer Gebäudeenergieberater ist. Das ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben. Ist ja auch schon ein paar Tage her, dass wir ihn in der Hotellobby in Weinstadt getroffen haben. Ich finde es großartig, allein die Unternehmergeschichte, die er hat, ne? In kurzer Zeit auch da wieder ein absolut gutes Unternehmen aufgestellt. Sowas beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Und natürlich auch mit einer ganz klaren Botschaft, wo betätige ich mich. Ich bin jetzt nicht, wie gesagt, im klassischen Gebäudeenergieberaterumfeld, sondern ich bin in der industriellen, im industriellen Effizienzbereich, berate Maschinen, hat er genannt, auch Thema Wärmerückgewinnung. Also das sind so die Punkte, die mir in Erinnerung blieben, aber dann auch taktisch, wirtschaftlich, clever denkend, Tools für die Handwerker, einfach zu bedienende Software sozusagen, um eben auch den klassischen Gebäudeenergieausweis so ein bisschen nach vorne zu bringen, zu beschleunigen. Also absolut findige Truppe. Auch, wie gesagt, eine stolze unternehmerische Größe für ein Energiebüro. Ich finde es eben taktisch richtig, die Energie auch im Nichtwohngebäude zu adressieren. Haben wir lange drüber gesprochen. Und das ist eben eine, nicht nur eine Marktlücke, das ist einfach ein Trend, sich da ordentlich zu positionieren mit einer energieberatenden Einheit. Wie gesagt, ich finde es cool. Wir werden sicherlich noch von ihm hören. Ich habe da schon ein, zwei Ideen noch, was man mit Andreas Jenninger und seinem Energiebüro Jenninger hier in Bad Mergentheim, sitzen nicht weit von unserem Verlagsstandort weg, zusammen unternehmen können, weil ich glaube, diese Kombination dort, die Energieberater, Schrägstrich Planer und dann eben die Heizungsbauer, die Anlagenbauer, das ist einfach eine gewinnbringende, logische Kombination. Und ich würde mal sagen, das sieht Marco Meyer mindestens genauso.
Ach, schöner Übergang. Dann hören wir doch jetzt einfach mal, was Marco in seiner Rubrik dazu beiträgt.
Meyers Meinung. Praxischeck auf dem Weg zur Arbeit.
Servus Jörg, servus Dietmar. Gleich vorab mal, es hat sich jetzt echt im Podcast so angehört, wie wenn ich jetzt hier darauf Witze gemacht hätte, dass ich die Heizlast schätzen könnte auf 3 Nachkommastelle. So ist es natürlich auch nicht. Das ist natürlich schon ein wichtiges Thema, dass man das ordentlich macht. Und da will ich auch gleich den Bogen spannen zum Podcast, zum Herr Jenninger. Für uns Heizungsbauer, natürlich können wir das alles selber machen. Die Heizlastberechnung, den hydraulischen Abgleich. Aber man muss ehrlich sein, einfach, uns fehlt dazu die Zeit. Und wenn die Zeit fehlt, wird es ungenau. Wenn es ungenau wird, wird es, sag ich einfach mal, blöd. Deswegen ist das immer für uns Heizungsbauer ganz wichtig, dass es einen Energieberater gibt oder den Energieberater, den du an der Hand hast, der wirklich auch von A bis Z alles macht, der dir als Heizungsbauer, wie es Jörg auch schon gesagt hat, die Dokumentation einfach vorlegt, unterschreibe, fertig. Wegschicke, der Kunde ist glücklich, der Heizungsbauer ist glücklich und wir haben nachher eine saubere Anlage laufen, die so laufen soll, wie sie muss und wie sie soll. Das ist einfach ganz wichtig. Auch interessant fand ich, was er über die Industriekunde oder Industriethemen gesagt hat. Da ist ein enormes Potenzial zur Energierückgewinnung da, vor allem im Wärmesektor. Das ist ja gerade das, was uns oder mich hauptsächlich auch betrifft. Und da muss ich schon sagen, da gibt es ein enormes Potenzial, das wenig oder schlecht ausgeschöpft wird auch. Wir haben auch genug Industriekunde, die wo zwar anfangen damit jetzt langsam oder schon angefangen haben oder auch schon was machen gerade. Kompressoren, die Abwärme produzieren, wird im Pufferspeicher gespeichert, um dann das Bürogebäude, das neben dran steht, zu beheizen. Oder auch die Lagerhalle oder so zu beheizen. Aber die Produktion von Abwärme oder die Nutzung von Abwärme, das ist so groß, das kannst du im Industriegebiet oder in einem Nichtwohngebäude gar nicht nutzen. Und da fehlt oft Nahwärmenetze oder Nutzungseinheiten, einfach um die Wärme dann da auch zu verbrauchen, wenn man es auf den Wärmesektor sieht. Aber das ist auch schwierig umzusetzen, da muss man dann mit Kommunen zusammentun, die machen halt auch von sich aus nichts. Da muss dann wieder der Industriekunde auf die Kommune zugehen. Das ist ganz, ganz schwierig und wenn man da einen Partner an der Hand hat, der wo sowas auch rechnen kann und darstellen kann, dass es sich lohnt, dann ist das natürlich eine super Sache. Und das ist, muss ich sagen, ganz wichtig, dass man jetzt einmal vom Energieberater das gehört hat, wie er die ganze Dinge sieht. Und da sind wir nicht so arg weit auseinander, denke ich mal. Und zum Abschluss, heute, wie gesagt, ist der Rosenmontag. Stand heute hat sich am GEG noch nichts geändert. Die haben es immer noch nicht nachgebracht, was für mich ein gutes Zeichen ist, dass es vielleicht auch nie kommt. Weil vielleicht kommt die nächste Legislaturperiode schneller wie die Änderung des GEGs. Also in dem Sinne, Männer, weitermachen. Wir hören uns.
Meyers Meinung. Praxischeck auf dem Weg zur Arbeit.
Unser Marco, weitermachen. Das machen wir, Marco. Ja. Ist ja logisch. Wir sind ja nicht am Schlafen.
Am Rosenmontag, dazu muss man sagen, er hat es also wirklich am Tag des Release direkt gehört. Danke dafür.
Er hat natürlich auch gleich politisch reingetreten. Ne? Das so ist er halt.
Auch ganz klar. Ja, er hat sich auch ein bisschen verschätzt in seinem Statement.
Gut, das war natürlich, das meine ich ja gerade, politisch. Ja. Wollte er da was loswerden? Zu Recht, das Bauchgefühl haben wir ja alle oder hatten alle, dass er sagt, ach, vielleicht kommt das Thema Eckpunkte zum Gebäudeenergie- oder Modernisierungsgesetz gar nicht mehr. Gut, er hat am Rosenmontag sich da geoutet. Eine Woche später, da kommen wir auch gleich zu im Laufe dieses Podcasts, gab es ja dann Verlautbarungen. Aber was ich sagen will, ist, dass Marco genau das natürlich widergespiegelt hat, diese Partnerschaft. Energieberater hält dem Heizungsbauern auf jeden Fall den Rücken frei, sei es bei Anträgen, sei es bei, er hat ja das Beispiel Abgleich gebracht, hydraulisch oder eben Berechnungen dazu, Stichwort Heizlast, hatte ich an Marco so ein bisschen hochgenommen, ne, dass er auch eine Heizlast gut und gerne auf 3 Nachkommastellen schätzt, ist natürlich Quatsch, es wird seriös berechnet. Und da sind Energieberater wichtig, was Marco auch ansprach, das deckt sich eben mit unserer Einschätzung, Industrie, Wärmerückgewinnung, Abwärmenutzung, was kann ich tun, welche Möglichkeiten gibt es? Und da ist halt auch, wie er sagte, wer rechnet mir das? Wer macht meine Potenzialanalyse? Wer schaut nach Fördergeldern? Das kann nicht der Heizungsbauer alles stemmen. Dafür gibt es Energiebüros wie der Andreas Jenninger und sein Team. Und deswegen, ich bleib dabei, diese Paarung ist wertvoll. Und wer diese Kooperationen eben draußen lebt und auch in der Praxis mitarbeitet, kann da nur gewinnen und vor allem am Ende des Tages der Kunde. Sei es das Häuschen, dass man da eben weiß, was für Förderung gibt es, was für Möglichkeiten auch jenseits der Förderung kann ich machen, Abschreibung als Stichwort, oder eben in der Industrie, wo ich nochmal mehr Fördertöpfe theoretisch habe, es noch komplexer wird, aber auch gerade was Analyse angeht, Daten, was kann ich wirklich hebeln? Wirtschaftlichkeitsanalysen. Das sind nicht die Dinge, die der Heizungsbauer logischerweise klassisch macht, die auch vielfach die Industrie überfordern, weil die Industrie denkt halt als Hersteller nur in ihrer eigenen Disziplin vielfach. Und da bist du bei der Industrie einfach nicht immer gut beraten. Da brauchst du den weiteren Blick. Auch das hat Andreas Jenninger gesagt. Mal meine Frage, ne? Wie seid ihr da verbandelt mit Partnern in der Industrie, beim Hersteller sagt er, wir sind da offen. Das war also seine Antwort. Mhm. Aus dem Grund, weil es eben sehr heterogen ist, gerade draußen bei Produktionsbetrieben, in Hallen etc. pp. Also ich glaube, Marco ist da auch ganz happy. Die haben ja auch in ihrem Betrieb, wo er arbeitet, einen oder eigentlich zwei, wenn ich es richtig weiß, zwei ganz, ganz gute, seriöse Partner im Energieberaterbereich. Anders würden sie die ganzen Wärmepumpenthemen, die ganzen Anträge, Förderung nicht hinkriegen. Das sind Traumpaarungen, die man braucht, wenn man die Wärmewende voranbringen will. So einfach lässt sich es vielleicht auch subsumieren.
Ja, deswegen war das eine schöne Geschichte, dass wir da mal reingucken durften und der Andreas uns da mitgenommen hat, was so sein Business ist.
Mhm. Ja, ich glaube auch, Dietmar, dass es unserem Podcast immer ganz gut tut. Firmen einzuladen, Leute, Player einzuladen, die jetzt nicht unbedingt Hersteller sind. Haben wir ein paar Beispiele in unserer zweijährigen Geschichte auch aufzuweisen. Und ich glaube, also ein paar Ideen habe ich da auch noch, das weißt du. Und da wird man auch dieses Jahr sicherlich den einen oder anderen präsentieren, der da aus jener planerischen Berater-Ecke vielleicht auch kommt.
Schön gespoilert.
Ja, in die Zukunft. Vielleicht sogar weit in die Zukunft. Also bleibt dran, liebe Hörer.
Ja. Kleiner Nachtrag noch in dem Kontext. In der 42 haben wir uns an einer Presseinfo abgearbeitet.
Ja.
Und uns wurde zugehört. Erzähl mal, Jörg.
Ja. Also es ging ja bei unserem ersten Podcast im neuen Jahr 26 damals, vor allem um die Story, dass die Firma BDR Thermea Deutschland Stellen abbauen möchte in Deutschland, ne, bei Brötchen Senatec. Da haben wir, wie du gerade richtig sagtest, uns dran abgearbeitet an dieser Pressenotiz. Und natürlich kam auch ein Echo von Firma Brötchen. Das ist ja auch Gott sei Dank so.
Dass also erstmal danke, dass ihr uns hört.
Richtig, genau. Danke auch, dass man anruft, dass man den Kontakt sucht, dann auch zur Redaktion oder zu mir. Das finde ich besonders wertvoll, weil wir eins natürlich nicht damit bezweckt haben, irgendein Bashing oder was auch immer zu betreiben. Gegenteil ist richtig. Wir wollten das Thema einordnen und es hat uns ja wirklich zum Anfang des Jahres nicht direkt beflügelt. Ne? Das war sozusagen die Grundlage und deswegen meine Einladung eben an Firma Brötchen. dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Das ist quasi jetzt das Fazit dessen. Mehr kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, dass wir uns da mal treffen. Zeitpunkt etc. ist alles noch offen. Mal gucken, jetzt kommen ja die Messen auch. Da wird man sich ja auch sehen. Mal sehen. Fakt ist, ich finde diesen Podcast, dieses Format, unser Format frei von Grobstrick genau dafür richtig. Na, wie der Titel schon sagt, frei von Grobstrick. Wir wollen ja keinen Blödsinn erzählen, sondern uns auch an solchen harten Themen. Die sind nicht lustig, die sind nicht schön. Das ist eben, ja, die Realität hier und da wirtschaftstechnisch. Da wollen wir auch informieren, die Leute informiert halten. Aber ich habe es gesagt damals, wir haben noch keine Originalaussage von der Firma Brötje. Diese ist nun da und ich hoffe, dass wir da bei Frei von Grobstrick tiefer eintauchen. Auch die wirklich interne Sicht der Dinge sehen, was hier beispielsweise in Rastede abläuft, wie das Ganze europäisch im sogenannten Fertigungsnetzwerk bei BDR TMR ablaufen soll und. Aber wir können dann über unsere Thesen, ne? Wir haben ja getitelt damals bei Folge 42 die steilen Thesen der Freiherren. Da gab es ja noch ein paar andere steile Thesen. Da kann man ja sich auch eines Besseren belehren lassen.
Absolut.
Da kann man diskutieren und wir sind die Letzten, die sagen, da drücken wir uns vor einer Diskussion.
Ja, aber es gibt halt auch bei uns keinen Feel-Good-Journalismus. Das heißt einfach, das war ja wirklich auch, wie du richtig gesagt hast, wirklich etwas, was jetzt nicht die Stimmung gehoben hat in den ersten Tagen des neuen Jahres. Und
Das war der erste Kracher, ja.
Ich bin immer noch der Meinung, dass wir das sehr distanziert und sehr ruhig eingeordnet haben. Und ich würde mich sehr darüber freuen, oder ich freue mich sehr drauf, Brötje in den Podcast kommt und wir uns, wie gesagt, darüber austauschen, wie es weitergeht.
Genau, ganz genau.
Was die neuen Konzepte sind.
Genau. Einladung steht, macht was draus.
Einladung steht.
So, und jetzt vielleicht nochmal zum Thema. Das war der Cliffhanger vorher vom Marco mit seinem Tipp zu den Eckpunkten GEG. Das waren ja auch die steilen Thesen in Folge 42 von den Freiherren von Grobstrick, dass wir gesagt haben, ja eigentlich GEG, GMG, warum nicht gleich GGG als Gleichgültigkeitsgesetz, weil am Ende es interessiert niemand. Und Dietmar, genau das ist das Fazit, was man jetzt nach dem ganzen Rausch, nach den ganzen Statements, alles, was man da in der Fachpresse, in der Tagespresse von allen Entscheidungsträgern gehört hat dieser Branche, sagen kann. Fazit von mir, lieber irgendein Gesetz als keins. Gott sei Dank gibt es eine Förderung, ja, BEG, so ist es in der Verlautbarung drin, wird nicht sozusagen angefasst oder reduziert oder ähnliches, das bleibt so, wie es ist. Und damit ging mal ein großer Stoßseufzer durch die Heizungsbranche vor allem. Aber ich habe es geschrieben im Editorial, im kommenden Heft, im Heft März zur SAK Essen. Das kann ja nicht Anspruch der Bundesregierung sein und der Großen Koalition, hier irgendein Gesetz zu formulieren, was keinem so richtig hilft. Und deswegen lass uns vielleicht, Dietmar, in guter chronistischer Art und Weise ein paar Dinge noch einordnen zu diesen Eckpunkten, die es da ja gab im Februar, also eine Woche stark nach Aschermittwoch, gab es dann das Eckpunktepapier. Und wir haben die Wette trotzdem gewonnen, Dietmar, das möchte ich auch sagen an der Stelle. Wir haben gesagt, im Januar kommt nichts mehr, so war's. Die Eckpunkte wurden also im Februar dargestellt und nicht wie eigentlich erzählt im Januar. Und auch die restliche Timeline für dieses sogenannte Gebäudemodernisierungsgesetz wird gerissen, ja. Die wollten es ja schon vorstellen, die Novelle im Februar. Ist alles nicht passiert. Jetzt wird es wahrscheinlich Ostern, bis die Novelle steht. Ja, die muss ja noch durch alle möglichen Instanzen und Ministerien und im Kabinett und so weiter. Und dann, das ist der Plan, ne, zum oder vor dem 1.7.2026 soll dieses neue Heizungsgesetz, sage ich es mal ganz flapsig, stehen. Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz. Und wie gesagt, die Eckpunkte, die da angereicht wurden an diesem Stichtag, die werden es nicht verbessern. Also da lege ich mich auch fest. Ich finde es absolut ätzend. Manche Sätze habe ich absolut, aber ich musste nicht lachen, wenn es dann heißt, ja, wir geben den Leuten die Freiheit zurück.
Ja, für mich, du haust gleich das Highlight raus, für mich eins der absoluten Highlights.
Du meinst nach dem Motto, die Eigentümer wissen am besten, was zu ihrer
Nein, ich meine einfach
darum, passt.
Nein, dass man so ein großes Wort wie Freiheit bemüht, ja wenn es um ökonomische Entscheidungen geht und zukunftsfähige Techniken.
Ja. Das ist einfach, am Ende politisch.
Es ist drüber. Das ist einfach drüber.
Ja, ganz genau. Und am Ende, das ist so mein Stichwort gewesen auch, es ist das Abarbeiten an Habeck immer noch, an den Grünen, an dieser ganzen Heizhammer-Vergangenheit, darum geht's. Ne, das hat man auch gespürt bei der Pressekonferenz, als Herr Spahn und so sprachen. Ja, wir stärken Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung. Denn die Eigentümer wissen am besten, was in ihren Heizungskeller passt. Also da habe ich das erste Mal so richtig abgeschnallt. Beim ersten Lesen, ich halte von so, nee, das ist einfach nicht richtig. Die Realität der aller Heizungsbauer, die ich kenne, ist eine andere. Die Leute wissen eben nicht mehr, was in ihren Heizungskeller passt. Es war vor 30 Jahren vermutlich anders. Kann ich nicht sagen, war ich noch nicht dabei.
Es kommt ja zwei Aspekte. Das eine ist ja die allgemeine Verunsicherung, die halt produziert wurde. Und das zweite ist das, was wir in diesem Podcast auch schon mehr als einmal gesagt haben, dass man, die Realität ist einfach, dass dem Heizungskeller nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Da wird den Badezimmerfliesen und dem Parkettfußboden wird viel mehr Gewicht beigemessen als der Technik, die im Gebäude verbaut wird. Also der allgemein der Technik, der Heizungstechnik im Speziellen. Und ja, Jörg, du hast einfach nur recht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, weil die Leute, das basiert auf Vorurteilen und auf dem Wissen von Mama, Papa oder Opa und Oma, was Entscheidungsgrundlagen dieser Leute sind. Ich rede mich gerade in Rage, hallo?
Ja, ja.
So, und deswegen, du hast 100% recht. Das ist Quatsch. Die Leute wissen das nicht, Punkt.
Ja, wäre schön, wenn sie es wüssten, wirklich sich auch total breit informieren. Die Leute sind natürlich für ihre Begriffe informiert, aber im praktischen Tun eben nicht. Und Fakt ist, der Beratungsaufwand steigt im Heizungskeller. Wir hatten gerade über Andreas Jenninger und sein Energiebüro gesprochen. Ich glaube, bei ihm steigt der Beratungsaufwand auch, weil sonst gäbe es sein Büro nicht. Wenn alle wüssten, was sie tun, ob in der Industrie, in ihren Effizienzprojekten oder eben im Heizungsraum, oder bei einer energetischen Sanierung, dann bräuchte man den ganzen Berufsstand nicht.
Aber das ist gar nichts Schlimmes.
Gegenteil ist richtig.
Aber das ist gar nichts Schlimmes. Die Leute kaufen sich ein neues Auto, informieren sich auch oder gehen irgendwo, holen sich Rat oder wollen irgendwas Neues anschaffen und lesen Testberichte oder gucken da ein YouTube-Video zu, wie die Dinge funktionieren.
Und Fahrrad.
Überall brauchen wir doch Leute, die uns extern mitnehmen, beraten und informieren.
Absolut. Und vor allem, das ist ja auch jetzt nichts Neues, die Erkenntnis, eine Heizungsanlage, ein Heizungssystem besteht nicht nur aus einem Wärmeerzeuger, ne, kommen wir vielleicht gleich dazu, sondern aus noch ganz anderen Dingen noch, die ganze Peripherie und so weiter. Und vor allem ist doch eine Investition in ein Heizungssystem eine absolute Anschaffung, die man dauerhaft macht, für länger. Also absolut eine Langfristentscheidung. Man bindet sich doch mindestens, ich sage jetzt mal 20 Jahre in diese Entscheidung. Also verheerend, wenn hier jemand behauptet, die GroKo, das ist eigentlich alles gut, was so aktuell darum rumdümpelt im Heizungsanlagenbestand. Und das zeigt unsere Heizungsmarktanalyse im Märzheft wieder eindeutig. Der Bestand ist 100, also so fossil, wie es nur sein kann. Er ist geprägt von Gas und Öl. Ja, wollen wir jetzt die Klimaziele, wollen wir transformieren oder was wollen wir? Ne? Aber zu sagen, das ist alles gut, der Markt wird es richten, ne? Die Schätzchen bloß nicht anfassen, das wird schon alles laufen, es wird euer Energielieferant des Vertrauens alles für euch einstielen mit dieser ominösen Biotreppe. Na, da bin ich sehr, sehr gespannt, Dietmar. Das ist eben genau die Krux, das sind die Lock-in-Effekte, die man vor 5, 6 Jahren schon diskutiert hat, wenn man diesen Reihenkesseltausch macht. Ja, wir haben ja gesehen, was passiert bei der Heizhammer-Debatte der Run auf die Öl- und Gastechnik. Das war unser erster Podcast, Dietmar, vor 2 Jahren. Ne? Plus 108% hieß damals die Überschrift, weil Ölkessel verkauft wurden. Wie blöd, weil alle Angst haben, dass ein Wärmepumpengesetz kommt oder so ein Schwachsinn. Es kam alles anders. Mittlerweile, wir wissen es auch, die Zahlen 25 sind doch da. Wir haben sie publiziert, müsste jeder kennen. Die Wärmepumpe, die Monoblock Luftwasser-Wärmepumpe, um im Speziellen, um genau zu sein, ist die beliebteste Heizungstechnik. Ist der Wärmeerzeuger, der am meisten verkauft wurde. 25 hat also die Gasbrennwertheizung in den Schatten gestellt. Das ist der Weg, ne? Das ist die Transformation, die gilt es, da gilt es weiterzumachen. Und ich habe es ja im Vorgespräch zu dir gesagt, die Politik ist im Gestern. Alles, was wir hier lesen, ist Schnee von gestern im Grunde. Die Märkte, der Markt, die Heizungsbranche, die Industrie im Speziellen, aber auch die Heizungsbauer sind woanders, sind technisch weiter, sind ambitionierter als das, was hier drinsteckt. Denn in diesen Eckpunkten zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz ist Ambitionsniveau gleich null. Das ist so die nächste erschreckende Tatsache. Und was mich dann ebenfalls schockiert, dass man eben in Eckpunkten auf weitere Eckpunkte verweist. Das finde ich also auch am allerschönsten. Da ging es eben drum um die Inverkehrbringer für sogenanntes klimafreundliches Heizöl, klimafreundliche Gase. Man will ja hier Biomethan stärken, grünen, blauen, orangenen, türkisenen Wasserstoff und Wasserstoffderivate, Bioöl und synthetisches Methan. Da sollen ja die Inverkehrbringer zur Rechenschaft gezogen werden, also in sozusagen verpflichtet werden, Dinge grün erneuerbar einzuspeisen. Und da sollen eben Eckpunkte dazu von Frau Reiche und ihrem Ministerium bis zum Sommer 26 kommen. Wir mal gucken, wann der Sommer 26 ist, ob er auf den Sonntag fällt oder wann auch immer. Wir gucken mal. Aber da geht's immer weiter mit Eckpunkten, Vorstößen etc. Das ist nichts aus einem Guss, Dietmar. Das ist Stückwerk. Es ist keine Orientierung. Und es ist das Gegenteil dessen, was eigentlich gefordert war von unserer Branche auch. Ne, was wollten wir haben? Ruhe. Klarheit.
Auch das haben wir mehr als einmal gesagt.
Ändert möglichst wenig.
Ja.
Warum? Weil das Ding ist ja schon ein paar Jahre im Markt, dieses Gesetz, das GEG. Ja, sie können es nicht lassen.
Ja, Andreas Jenninger hat es ja auch gesagt, ganz, ganz gefährlich wird es, wenn du eine neue Regelung hast und in dem Prozess, wo die Leute das überhaupt erstmal lernen, wahrnehmen, begreifen und umsetzen wollen, kommt dann die nächste Änderung.
Exakt.
Dann wird es unübersichtlich und auch schwierig. Ja, und genau das haben wir uns jetzt gegönnt, ne?
Und dann passiert eins, erstmal nichts, dann hast du einen Attentismus etc. pp. Wir werden sehen, Dietmar. Das Ding ist jetzt noch schon eine Woche ungefähr die Eckpunkte verdaut. Es kommen immer noch Statements, immer noch Einschätzungen von vielen Verbänden und Interessensverbänden etc. Das ist wirklich eine Flut gewesen, da kommen wir auch gleich drauf. Was mich aber immer auch noch neben dieser Biotreppe eben nicht ganz abholte, es wird relativ wenig über die Einzelheizung gesprochen, um die es eigentlich geht, wenn man sich am sogenannten Heizungsgesetz abarbeitet, in Paragraphen 71 etc. In diesem fünfseitigen Eckpunktepapier wird mehr über Wärmenetze gesprochen und mehr über die Wärmeplanungen, die hier vereinfacht werden sollen für kleine Gemeinden, als über eine echte Leitlinie für den Heizungskeller der Zukunft. Das war auch Drama. Also das sind Nebelkerzen, das wurde abgelenkt. Und ich bin gespannt, wie sie da die Wärmeplanung vereinfachen wollen. Auch das kommt, finde ich, gefühlt zu spät. Ja, wenn ich für meine Gemeinde hier sprechen soll, die in Baden-Württemberg ist. Ja, irgendwie ist das alles schon Schnee von gestern auch da, Dietmar.
Diese Diskussionsrunden, die habt ihr alle schon gehabt.
Richtig. Die gibt's schon, die Bürgerinformationsveranstaltungen, die gab's auch alles schon. Und die größere Gemeinden, wenn ich jetzt einen Ort weiterdenke, die sind da fertig, ja, mit ihren, also fertig mit der Datenbeschaffung sozusagen. Fertig ist noch gar nichts. Die Wärmeplanung, der Weg ist begonnen. Technische Ableitungen, eine ganz andere Frage. Haben ja auch viele Verbände in ihren Statements nach diesen Eckpunkten gesagt, oh, wir sind froh, dass das GMG, das Neue, wenn es dann soweit ist, abgekoppelt werden soll von den Wärmeplanungen. Nochmal, du bist nicht orientierungslos in deinem Heizungskeller. Ne? Und warum jetzt eine Wärmeplanung einen problematischen Faktor darstellen soll, ich weiß es, ich verstehe es immer noch nicht, was da immer aufgebaut wird. Ob das so kommt, ob die Entkopplung auch dann schriftlich sich niederschlägt, wissen wir auch noch nicht. Das ist eben noch nicht Ostern aktuell, wir werden sehen. Aber es sorgt hier nicht für Vereinfachung. Wie gesagt, das ist auch an der Stelle eher schon vielfach überwunden. In manchen Gemeinden, sicher noch nicht in allen. Und auch dazu gibt es x Studien, auch ganz frisch wieder von Fraunhofer, die sich viele Wärmeplanungen angeschaut haben. Und was steht da drinne? Ich habe es noch nicht genau studiert, aber die Kurzfassung ist eben, viele dieser Gemeinden setzen in ihrer kommunalen Wärmeplanung auf die Technologie der Wärmepumpe. Ja, wer hätte es gedacht, Dietmar? Mhm. Ne? Auch da, die Transformation geht weiter. Und Wärmeplanung ist eben nicht trivial. Auch da spielt Abwärme eine Rolle, Wärmenetze. Auch das wird adressiert, wie gesagt, in vielen, vielen Wärmeplanungen. Das sind so die Techniken. Man sieht es ja auch in den BEG-Antragszahlen jetzt für die Bundesförderung im Januar. Wärmepumpe belegt einen Spitzenplatz. Das ist einfach die Technologie, die auch abgefragt wird, die gefördert wird. Dann die Holzheizungen. Auch gerne mal wieder vergessen, ne, im ganzen Reigen. Das ist die heimische Biomasse. Wir können es immer wieder betonen. Wir denken an Beate Schmidt-Menig von Ökofen damals. Eine wichtige Technologie, die gehört mit dazu zum Lösungsportfolio. Und dann kommen halt schon die Wärmenetze. Ne? So, das ist das Thema. Ne? Ich sehe in dem Katalog, es wurde eine Brennstoffzelle gefördert nach BEG im Januar bundesweit. Ja, müssen wir da noch drüber reden? Nein, müssen wir nicht. Technologischer Wandel heißt, sei am Punkt dabei. Schau, was deine Industrie benötigt und natürlich auch die Installateure, der Markt. Und dann biete im Ordnungsrecht irgendwo Sicherheit, ja, und eine Linie, eine Richtung. Nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Technologien da reinzuschreiben. Dafür ist das Gebäude als System zu groß. Aber eine Biotreppe ohne Ambitionsniveau ist sicher nicht die Lösung, Dietmar. Ja?
Absolut.
Und dann kommt der Iran-Krieg um die Ecke, ja, ein paar Tage später. Also das ist so, wie soll ich sagen, so verrückt. Also in Anführungszeichen, wie bestellt, ne? Dann gibt's den Energiepreisschock, die Tankstellen, die Preise, Heizöl, Diesel, alles geht nach oben. Fossile Energien sind keine Sicherheitsgarantien, hat auch Carsten Schneider gesagt. Erneuerbare Energien sind Sicherheitsenergien, hat er Anfang März gesagt.
Absolut.
Das kann ich nur unterschreiben. Und das ist das, was wir alle schon wissen im Grunde in der Branche. Die heimische Wärmewende ist dezentral, dekarbonisiert und digital. Das sind die drei Ds. Wir haben, glaube ich, ein paar Mal schon drüber gesprochen. Das sollte die Leitlinie sein. Und alles andere ist eben Schnee von gestern.
Ja, und Freiheit heißt halt nicht, den Bestand zu wahren, sondern Freiheit heißt, sich auch von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen. Aber genauso wurde es ja nicht formuliert. Also
ja, das ist der Megatrend. Ja,
ja, genau. Ja. Aber im neuen Gesetz geht es ja mehr darum, dass man den, also so empfinde ich das, dass man so den irgendwie noch so einen Status quo retten will. Ja.
Ja,
statt dass man ganz klar sagt, Freiheit heißt Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Der klare Satz fehlt mir halt.
Gibt ja auch dazu 1000 Studien aus dem Januar auch, ganz frische von, auch die Energieberater waren dabei, der GIH und vom BWP natürlich mal wieder, vom ITG eine Studie. Ne, Erfüllungsoptionen und vor allem ihre Auswirkungen zum echten CO2-Einsparpotenzial. Darum geht's ja. Am Ende des Tages. Ne? Kannst du Alibi-Lösungen schaffen? Wir reden hier gerade beim Eckpunktepapier über Alibi-Lösungen und über Biotreppe oder was weiß ich. Die echten Erfüllungsoptionen haben echte Auswirkungen auf den CO2-Fußabdruck pro Heizung. Und da gibt es gigantisch viele Möglichkeiten. Die haben hier versucht, in dieser Studie alle Möglichkeiten mal aufzuzeigen, bis hin zu rein elektrischen Anwendungen, auch mal Dinge aus dem Bereich Klimatechnik, also Splitklima und Kombination eben, auch Hybride etc., Solartechnik, auch dieses PV-Thema und Speicher und Wärmerückgewinnung, also viele, viele Optionen. Und das ist ja mittlerweile sehr komplex. Auch da weiß ich nicht, ob das ein Gesetz kleinst vorgeben muss. Das ist ja das, was sie nicht wollen. Sie wollen ja nicht einen Heizungskeller reinregieren mit Vorgaben. Ne? Aber dass man zumindest klar macht, was, um was es geht, um konkrete CO2-Einsparungen vor Ort, eben dezentral. Das ist auch übrigens EU-Thema. Ne? Die wollen ja auch nicht, ganz einfach ausgedrückt, dass es irgendwie bilanziell schön gerechnet wird. Das ist so das Thema. Die wollen, dass es am Ort lokal möglichst emissionsfrei ist, also nicht nur defossilisiert, sondern dekarbonisiert, am Ort der Stelle, auch was E-Mobilität angeht und Autos, soll es eben ohne Emissionen hergehen. Das ist das große Ziel. Da sind noch viele Jahre bis dahin, aber man muss den Weg gehen. Nochmal, die Heizung ist eine Entscheidung für 20 Jahre. Und wenn man jetzt auf die Uhr guckt, ist eben 26 plus 20 ist 46. Tja,
da atmet er schwer.
Wenn ich jetzt in rein fossil gehe, wird das schwierig. Ja? Oder es wird halt irgendwann sehr teuer, weil es schnell gehen muss. Und natürlich kann man sich grünes Gas, grünes Öl irgendwie kaufen. Aber die Frage ist, zu welchem Preis? Und da warnen ja viele Verbände davor. Letzten Wochen, letzten Tage, Dietmar, hast du es gelesen. Viele warnen davor, dieses Szenario in Anführungszeichen, diesen ganz einfachen Weg zu gehen, weil er eben nicht zum Ziel führen wird. Ne? Für den privaten Häuslebauer schon gleich gar nicht. Davor gilt es zu warnen und dafür, das machen wir im Heizungsjournal. Wie gesagt, die ersten beiden Ausgaben haben wir gemacht. Da sind viele, viele Beiträge genau zu diesem Thema drin. Auch im Februarheft genau das. Gasnetztransformationspläne. Was passiert? Gasnetze werden stillgelegt. Das ist ein Thema, was kommen wird, sich verstärken wird. Da fangen die Gasnetz- und Verteilnetzbetreiber schon an. Die haben ihre Pläne, teilweise in der Schublade. Und dann aber auch eben die Studien von Fraunhofer und anderen, die eben davor warnen, ja Freunde, perspektivisch wird das Gasnetz zu betreiben hier und da sehr, sehr teuer. Und ne, dann ist eben die Idee, diese Metapher des letzten Mohikaners, der als letzter an seinem Gasnetz hängt mit seiner Einzelgasheizung. Ne? Der trägt dann alle Kosten für Wartung etc. Ja,
der kriegt das ist so die Fixkosten zu 100%.
So ist es. Das ist der letzte Mohikaner als Idee. Wie gesagt, das ist alles sehr flapsig formuliert, aber das ist die Richtung. Und da muss sich doch jeder mit beschäftigen, der in dem Bereich Eigentümer ist oder Vermieter. Ja, denk nur an die vielen Statements Richtung Mieter. Ne? Der Mieter kann über die Heizung nicht entscheiden. Ne? Im Eckpunktepapier steht da drinne, auch das zur Ehrenrettung, wir wollen den Schutz der Mieter quasi erhöhen vor überhöhten Nebenkosten durch den Neueinbau unwirtschaftlicher Heizungen. Ja, da muss man aber definieren, was unwirtschaftliche Heizungen sind, Dietmar. Passiert das? Wir hatten es gerade. Nein. Muss man das? Ja, das ist die Orientierung. Was ist denn unwirtschaftlich? Unwirtschaftlich ist dann, wenn ich auf Techniken von gestern setze, ohne Möglichkeiten hier auch ordentlich in der Zukunft nachweislich CO2 einzusparen. Und da wird es hingehen. Die europäische Gesetzgebung ist da relativ eindeutig. Da haben wir ist immer verpflichtet in der Bundesrepublik. Und das ist die Messlatte. Ne? Da denken wir alle wieder an Alois Müller, an Andreas Müller, ne? Mit seinen Botschaften rund um damals das GEG, ne? als sinnvolle Größe, als sinnvolle Leitlinie. Und vor allem hat er doch auch klar gesagt, warum geht man nicht den Weg, warum riskiert man Strafzahlungen ohne Ende? Ist völlig, völlig verrückt. Den Weg der Transformation offen entgegennehmen und einfach Gesetze machen, die dem Heute entsprechen, auch dem technischen Heute. Das wäre der Anspruch gewesen oder ist immer noch der Anspruch. Dietmar, wir sind sehr gespannt, was kommt. Ich finde nochmal viele Verbandsstimmen eher sehr langweilig. Ja, die haben auch vielfach, auch in unserer Industrie, vielfach applaudiert, was ich eben meinte, Hauptsache irgendein Gesetz, Hauptsache die Regierung geht auf den Weg, Hauptsache die BEG wird nicht angefasst, so als Tenor, ist aber auch zu einfach. Und wenn ich da rausstellen möchte als besonders positiv, ist der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung. Der hat für mich ein treffendes Statement relativ schnell geliefert und das habe ich absolut unterschrieben bzw. gefeiert. Am Schluss schreiben sie da, die Novelle, also das GMG, sollte das Gesamtsystem Gebäude stärker in den Blick nehmen. Genau, das ist der Anspruch eines Gebäudemodernisierungsgesetzes. Das Gesamtsystem Gebäude erinnert uns beide an die integrale Planung, ne? Dass eben ein Gebäude mehr ist als eine Heizung oder mehr ist als ein Wärmeerzeuger sowieso, sondern ein System dahinter. Sie nehmen natürlich auch das Thema Automation, Gebäudeautomation hier zum Thema, auch ein Paragraph irgendwie, der abgeschafft werden soll. Und das bedauern die sehr, ne? Und sagen halt, das ist alles relativ kurzfristig gedacht, denn nur echte verbindliche CO2-Minderungsziele und Effizienzziele sind logisch und sind tragfähig, ne? Da finde ich, haben die sehr, sehr schön den Finger in die Wunde gelegt. Haben andere nicht.
Ja. Es verzichtet halt wieder auf einen großen Wurf, wie du gesagt hast, dass das ganze Gebäude betrachtet wird, ne? Dass man dass da auch mehr mit reinspielt, sondern es ging halt nur etwas irgendwie umzubasteln, was einem nicht gefallen hat, obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht war.
Und der Zeitdruck sitzt einem im Nacken, das ja. Ist ja auch klar. Ne? Man hat ja erst Terminpläne, wir hatten es eben rausgegeben im Dezember, hat man selber nicht gehalten, dann wird es irgendwie alles hektisch. Und nochmal, die aktuelle Phase in der Welt macht es nicht besser. Und dass es Herrn Merz nicht interessiert und ihm gleichgültig ist, was das Gebäudeenergiegesetz macht, wissen wir auch. Nicht nur aus der Heute-Show, sondern aus echten Interviews. Der hat andere Sorgen. Ne? Ich bin gespannt. Also ich hoffe wirklich, dass Carsten Schneider, Umweltminister, dass er irgendwie hier noch in Funken verstanden Anstand hier mit reinbringt. Er hat es ja im Vorfeld gesagt, was wünscht sich die Branche? Alle Heizungsbauer, alle Installateure wünschen sich Ruhe, ne, und eine Klarheit. Und bitte macht möglichst wenig, hat er selber gesagt. Sein Zitat, Dietmar, von Carsten Schneider habe ich auch als Überschrift gesetzt über mein Editorial in der kommenden, also demnächst erscheinenden März-Ausgabe. Ja, weil es einfach so ist. Das war der Wunsch. Und wir sind sehr, sehr gespannt. Nach Ostern wird man vielleicht mehr wissen. Mal gucken, ob wir auf der IFH, Dietmar, schon drüber reden können, über Kabinettsbeschlüsse zum GEG. Mal sehen. Ne? Haben wir eh viel vor.
Ich bin ganz, ganz gespannt, ob wir einen treffen, der das wirklich als positiv abfeiert. Und wie der dann darauf reagiert, dass wir mit ganz großen Augen ihm gegenüberstehen.
Ich nehme an, dass Sie, das meinte ich, sehr vorsichtig sind.
Ja.
Es war auch der BWP in seiner Pressekonferenz letzte Woche, genauso kurz nach der Verlautbarung dieser Eckpunkte. Sie waren, wie soll man sagen, politisch ruhig. Na, sie versuchten das Ganze mal als Eckpunktepapier zu nehmen. Aber ich habe da schon gemerkt, bei der Beobachtung dieser Pressekonferenz, dass es da schon innerlich kocht, dass es brodelt, ja. Weil man enttäuscht ist natürlich hier und da. Ob das einer wirklich in der Heizungsbranche als gut tituliert, ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Weil das wäre also aus meiner Sicht eher ein bisschen schräg. Richtig ist, die Wärmepumpentechnik im Speziellen ist eben Spielball auch, ne, internationaler Märkte. Ne, Stichwort China und so weiter und so weiter. Wir müssen, und das war auch der O-Ton vom Herrn Schiefelbein, Chef von Stiebel Eltron, auf der Pressekonferenz vom BWP im Februar zu den Eckpunkten, da aufpassen, dass man nicht diese Technologieführerschaft, ja, die man hat, die man sich erarbeitet hat, hier und da in der Industrie verschenkt. Und Herr Sabel vom BWP hat dann eben auch eine Folie gebracht, wo eben genau das Beispiel PV und E-Mobilität kommt, ne? Nach dem Motto, ein weiterer Zukunftsmarkt und Megatrend wird eben verbaselt, weil man irgendwo nicht im Heute ist. Ja, weil man sich mit falschen Richtungen beschäftigt. Und denen, die es wissen, die es vorantreiben, mit einer Zukunftstechnik vielleicht nicht so richtig Glauben schenken. Das wäre verheerend. Davor haben sie beide, Herr Schiefelbein von Stiebel Eltron und der Herr Sabel vom BWP, eindringlich gewarnt. Das kann ich nur mitnehmen. Und auch dargestellt, das war Herr Schiefelbeins Thema, was den China, ne, zentral organisiert, ne, so eine Wärmepumpenoffensive, wo eindeutig beschrieben sei, so hat er das eben erzählt, dass es wirklich einen Angriff geben soll, ja, so ein Wärmepumpenangriff auf die Märkte. Man will die einfach im Griff haben, technisch. Er hat auch betont, das ist das, was ich auch unterschreiben würde, dass man immer noch gute Argumente hat, definitiv technisch auch überzeugen kann. Da werden die Messen auch wieder sicherlich einiges zutage bringen und zutage fördern. Und darum geht's, das zu stärken, das anzuerkennen als heimische Industrie oder Made in Europe sozusagen, ist auch ein Riesenthema aktuell. Darum geht's. Das würde ich mir wünschen von unserer Bundespolitik. Da enttäuscht sie mich aktuell.
Wollte ich gerade sagen, den Wunsch haben sie dir nicht erfüllt.
Uns alle.
Uns alle nicht. Leider war.
Aber definitiv, lieber, über das Thema werden wir sprechen. Wir werden unsere Messenachberichte auch darüber natürlich definieren irgendwo. Wie nimmt man das in der Heizungsbranche an, in der Industrie vor allem? Was sind die Töne? Ich habe jetzt ja viel von Statements gesprochen, die von Verbandsseite kamen. Das waren, ich weiß, ich habe 50 Stück oder so, habe ich mal gesammelt. Mal gucken, wie wir damit umgehen, wie wir die verarbeiten. Wir werden sie verarbeiten, vermutlich. Einfach auf digitalen Kanälen, um es einfach so chronistisch mal einzuordnen und es zu sichern. Das war so sehr, sehr spannend. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es so viele Echos zu irgendeinem Thema bisher gab in der Komprimiertheit, in der Kürze der Zeit. Also da merkt man Stimmung. Besonderes Highlight für mich war die rostige Heizung vom BUND. Ich sag's einfach mal an der Stelle. Ich habe da Tränen gelacht, ja. Wenn die rostige Heizung, so ein uralt Heizkörpermodell, Schädelspalter, sagt man in der Branche dazu, abgegeben wird im Ministerium Reiche. Ich feiere sowas, Dietmar. Ich finde sowas gut.
Absolut.
Um einfach den Finger in die Wunde zu legen. Freunde, was macht ihr da? Ja,
ja, absolut. Die goldene Himbeere unserer Branche. Ja.
Total, total. Nochmals, auch da, Politiker-Bashing ist einfach. Wir sitzen hier fröhlich beim Podcasten. Ich weiß schon, dass es schwierig ist und dass es demokratisch und abgestimmt sein muss und komplex sein kann mit der lieben Opposition und so weiter. Und man auch gehetzt ist und getriggert irgendwo. Aber man sollte eben das große Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt in dem heutigen Podcast, was das ist. CO2-Minderung, safe zu sein in Sachen Klimaschutz, ne? Nicht sich wieder einholen lassen von irgendwelchen Rechtsprechungen, um sich dann wieder mit endlosen Diskussionen und Streitigkeiten zu befassen, auch EU-weit. Das bringt auch nichts. Das lähmt doch selbst, ne? Das lähmt doch auch logischerweise die legislative Gewalt. Also da verstehe ich nicht, warum das Ambitionsniveau, Stichwort auch Herr Sabel vom BWP, das Ambitionsniveau so gering ist, verstehe ich ebenfalls nicht. Let's see, Dietmar.
Ja, weil unser Ambitionsniveau ist hoch. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe, oder?
Jawohl, natürlich. Wir gehen ins dritte Jahr, ne?
Ja.
Das dritte Podcast, ja, mit Frei von Grobstrick.
Aber es fühlt sich irgendwie überhaupt nicht so an. Also,
nee.
Wenn ich die Zahl sehe, denke ich mir so, uiui.
Ja.
Die Ausgabe 44 heute.
Auch wenn ich nächste Gäste sehe, na, ein paar sind ja schon, kündigen wir noch nichts an, aber wir wissen schon, wenn wir ja vielleicht auf einer Messe vielleicht auch treffen werden, da freuen wir uns ganz, ganz besonders drauf. Denn, sind wir ehrlich, die Gäste, die wir da erleben werden und präsentieren werden bei Frei von Grobstrick, die wissen, wie der Hase läuft. Ich habe jetzt nichts verraten, richtig?
Nee, aber das war das beste Schlusswort.
Zu Ostern.
Ja, richtig, genau. Die Tendenz passt. Ich sag mal, wenn du mir nicht reingrätscht, das war Frei von Grobstrick, die Episode 44. Unser Thema war ja Schnee von gestern, oder?
Ja.
Oder Jenseits der Realität oder...
Ich hoffe, wir haben keinen gelangweilt, jetzt, dass wir das Thema GMG auch thematisieren mussten. Aber wir mussten es einfach thematisieren.
Ja, ich denke auch, das ist tut uns auch leid, aber war jetzt irgendwie unvermeidlich. Ja, Idee und Realisation, Black Works, Dietmar Black im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion der Folge, Stefan Winter für Media Winter. Lieber Stefan, ganz liebe Grüße nach Berlin.
Dito. Grüß dich.
Und Wir hören uns wieder dann mit Gast.
Richtig.
Und ja, bleibt uns gewogen, habt eine gute Zeit und bis bald.
Bis bald.
Lieber Jörg, vielen Dank.
Danke dir, Dietmar.
Tschüss.
Bis später. Tschüss.